Aber dass es so viel ist, hätte ich nicht gedacht. Ein so sortiertes Archiv habe ich selten vorgefunden. Ich würde fast sagen, zwei, dreimal höchstens.
Sie gehört zu den Stars des deutschsprachigen Kinos der 1950er und 60er Jahre. Liselotte Pulver, auch Lilo Pulver genannt, wurde 1929 in Bern geboren und feiert am 11. Oktober 2024, also wenn dieser Podcast erscheint, ihren 95. Geburtstag. Aus diesem Anlass sprechen wir heute über ihre Sammlung und darüber, wie sie zu uns kam. Ich bin mal wieder im Archiv zu Gast und spreche mit Hans-Peter Reichmann, Senior Curator am DFF, der damals für die Übernahme der Sammlung verantwortlich war und der seit vielen Jahren mit Liselotte Pulver in gutem Kontakt steht. Hallo Hans-Peter.
Grüß dich, dass du wieder da bist, freue ich mich.
Ja, ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Wirst du Liselotte Pulver am Freitag anrufen?
Unbedingt, das ist schon Tradition. Tradition ist auch, dass sie entweder nicht ans Telefon geht oder nur ganz kurz Zeit hat, weil sie gerade einen Termin beim Zahnarzt oder beim Friseur hat. Wenn ich mal etwas später anrufe, dann sagt sie: Mach doch nichts, ich habe doch das ganze Jahr Geburtstag.
Bevor wir noch ein bisschen mehr darüber sprechen, in welchem Verhältnis ihr steht, würde ich gerne erstmal dich fragen, für welche Rollen Liselotte Pulver denn bekannt ist. Kannst du mal so ein bisschen einen Abriss geben über ihre Biografie und ihre Karriere?
Das ist kurz schwierig, aber ich nenne vielleicht nur den einen oder anderen Titel. Ich denke oft an Piroschka, ist vielleicht einer ihrer bekanntesten Filme, die Züricher Verlobung oder das Wirtshaus im Spessart natürlich. Und natürlich One, Two, Three, der 1, 2, 3 von Billy Wilder. Das sind jetzt nur drei Filme, vielleicht bekannt den jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern, ist ihre Auftritte als Lilo in der Sesamstraße.
Gibt es denn ein besonderes Filmgenre, für das sie bekannt ist, oder einen bestimmten Typus Frau, den sie in Filmen häufig verkörpert hat?
Ich würde sagen, fast in allen Filmen hat sie eine starke Frau gespielt, eine selbstbewusste Frau. Sie hat eine Reihe von Filmen gespielt in die sogenannten Hosenrollen, dass sie sich also als Mann verkleiden musste, um beispielsweise im Wirtshaus im Spessart als Mitglied einer Räuberbande akzeptiert zu werden. Interessanterweise als Komödie erstmal angelegt ist Kohl Hiesels Töchter. Da spielt sie ja eine Doppelrolle. Da spielt sie eine etwas rustikale Bäuerin und die Schwester ist eine in der Stadt sozialisierte, gebildete Persönlichkeit. Und die beiden verlieben sich in unterschiedliche Männer. Und so gibt es eine ganze Reihe von Filmen. Natürlich ihr charakteristisches Merkmal, immer wieder wird zitiert, ihr Lachen. Sie hat ein unglaublich einnehmendes Lachen, das sie auch im Privaten wie auch im Professionellen gerne anwendet. Ja, sie ist ein herzenslieber Mensch, eine sehr offene Persönlichkeit, die, aber da kommen wir vielleicht noch später, nicht unbedingt so schnell entschieden ist.
Da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Ich würde jetzt nämlich gerne mal wissen, wie denn überhaupt der Kontakt zu Liselotte Pulver zustande kam. Wir haben jetzt schon festgehalten, also sie ist einer der Stars der 1950er und 60er Jahre. Wie kamt ihr denn überhaupt in Kontakt?
Der Kontakt zu ihr ist eigentlich entstanden über eine Bekanntschaft, die ich hatte mit Kurt Hoffmann. Kurt Hoffmann, der Regisseur, der über 10 Filme mit ihr gedreht hat und auch als einer, wenn nicht der Entdecker von ihr immer wieder angeführt wird. Und da hatten wir eine Veranstaltung in Bad Wörishofen, wo sich Kurt Hoffmann in seinen späten Jahren zurückgezogen hat zu seinem Geburtstag. Und da kam Liselotte Pulver als Special Guest. Und das Beeindruckende war immer, dass sie zu allen Terminen mit ihrem Privatauto gekommen ist. Ach, Frau Pulver kommt wieder mit ihrem Auto. Na gut, okay, aber dann hat sich ergeben in diesem Gespräch mit ihr, ja, gucken Sie doch mal auf den Tacho. Und dann war auf dem Tacho allein 300.000 Kilometer schon gefahren, ja. Und immer wieder schnell gefahren, Tickets, das macht ihr nichts, sie fährt halt gerne. Und das hat sie bis ins hohe Lebensalter. Und so kamen wir ins Gespräch, vermittelt durch ihre Kostümbildnerin, die Elisabeth Urbancic, und auch den Rechtsanwalt von Liselotte Pulver und Kurt Hoffmann, wie das eben sich so ergibt bei Gesprächen, Akquisegesprächen, dass ich erzählt habe, ich habe ja von meiner ganzen Karriere, meiner professionellen Karriere, noch die ganzen Materialien. Kommen Sie doch mal vorbei. Diese Aussagen gibt es oft. Und dann ruft man nach 2, 3 Wochen mal an. Und dann haben wir uns nach langem Hin und Her dann verabredet. Und ich bin dann zu ihr in die Villa Bipp am Genfer See gefahren.
Wusstest du zu diesem Zeitpunkt schon, was dich erwartet, welche Materialien du vorfinden wirst?
Ich hatte ja nur die Erzählungen von ihr, dass sie viel Material hat und von ihrem Rechtsanwalt. Aber dass es so viel ist, hätte ich nicht gedacht. Und so, sage ich jetzt mal, flächendeckend. Also ich bin in dieses Haus gekommen und dieses Haus war eigentlich jetzt nicht so eine hochrepräsentative Villa, wie man sich das vorstellt, von so einem Star der 50er, 60er Jahre, sondern es war eben ein Wohnhaus mit einem fantastischen Grundstück und direkten Zugang zum See. Wenn man runterguckt vom Haus nach rechts, gab es ein Bootshaus mit der Schweizer Flagge oben gehisst. Und dann später erzählte sie mir, dass da Kurt Jürgens auch sein Segelboot oftmals da hat eingelagert, sage ich jetzt mal. Und ich kam in das Wohnzimmer und dieses Wohnzimmer, großes, ja, ein repräsentatives großes Wohnzimmer mit Kamin. Und neben dem Kamin war ein Sessel gestanden und neben diesem Sessel noch ein Ständer für die Pfeifen. Und dann stellte sich heraus, dass das sozusagen der Lieblingsplatz ihres verstorbenen Mannes Helmut Schmidt war. Also das war so eine persönliche Annäherung in die Privatsphäre von ihr. Aber dann haben wir uns fast nur noch professionell unterhalten. Und ich war natürlich sehr neugierig, ihr Archiv zu sehen. Und wir sind dann in den Keller gegangen und in diesem Keller. Vielleicht erinnert man sich an den Partykeller seiner Eltern oder seiner Großeltern. Das war ein Keller, ausgebaut als Partykeller mit Bar. Und die ganzen Wände waren tapeziert mit Plakaten von ihr. Und dann in diesem Raum, beziehungsweise noch im Nebenraum, Regale voll mit Folianten oder mit Aktenordnern oder mit Drehbüchern und so weiter. Und das war erstmal überrascht darüber, über die Fülle und dann über die Qualität. Sie hat ja die höhere Handelsschule besucht und wir haben dann gescherzt, ob das an ihrer Schweizer Ordnungsliebe liegt. Ja, das hat sie natürlich entsprechend mit Lachen reagiert und gesagt, ja, sie wurde geprägt durch ihre höhere Handelsschule, dass sie diese Dinge alle aufbewahrt hat.
Bevor wir da gleich ein bisschen genauer in die Sammlung schauen, wollte ich nochmal zurückfragen. Du hast ja jetzt im Laufe deiner beruflichen Laufbahn schon häufig solche, ich nenne es mal jetzt Hausbesuche gemacht. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man da auf so eine große und aber auch gut sortierte Sammlung trifft. Oder was sind da so deine Erfahrungen von solchen Besuchen?
Ein so sortiertes Archiv habe ich selten vorgefunden. Ich würde fast sagen, 2, 3 Mal höchstens. Meistens besuchte ich ja auch solche Nachlässe oder Vorlässe. Bei Nachlässen ist die Person schon verstorben, dass ich dann mit Familienmitgliedern oder mit Rechtsanwälten oder Nachlasskuratoren zusammentreffe. Und da sind die Sachen oftmals aus Regalen geholt und nicht wild, aber doch unsortiert zusammengefasst. Und hier ist es wirklich so, dass es fein sortiert, alphabetisch, beziehungsweise nicht nur alphabetisch, sondern auch chronologisch sortiert. Und der große Vorteil, beziehungsweise muss man auch sagen, nicht nur Vorteil, sondern auch Nachteil ist gerade bei Frau Pulver die unfassbare Menge. Sie hat halt nichts weggeworfen. Nur ein ganz kurzer Exkurs bei Stanley Kubrick, dessen Nachlass ich auch gesichtet habe. Der musste nichts wegwerfen, weil er genug Platz hat. Und sie hat aber wirklich dokumentiert alles, was sie gemacht hat. Und da findet man natürlich auch die Belege, selbst die Kassenbelege ihrer Hauskäufe, die Kreditverträge und so weiter. Also man kann, das ist unter Sperrvermerk, tief auch in die finanziellen Verhältnisse eines Stars, eines Megastars, würde man heute sagen, der 50er, 60er Jahre blicken.
Ein archivarischer Traum sozusagen.
Sozusagen, ja genau.
Okay, dann kommen wir mal zurück. Du hast also Lieselotte Pulver in ihrer Villa am Genfersee besucht, hast den Überblick verschafft über die Dokumente, das Material, das es gibt. Wie ging es dann von da aus weiter und wie lange hat das dann tatsächlich gedauert bis zur Sammlungsübernahme?
Also ich fange am Ende an. Das war 2010, haben wir denn endlich die Sachen abholen können. Aber ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie viel Telefonate, wie viel Terminvereinbarungen, die verschoben wurden, es gegeben hat. Also es hat Jahre gedauert, ja. Und dann organisiert hat es dann ihr Sohn Marc Tell. Und dann sind wir zu dritt. Ich bin noch mit zwei Kolleginnen dahin gefahren für mehrere Tage. Und dann war es wirklich, was selten ist, wir durften uns in dem gesamten Haus frei bewegen. Natürlich behältst du die entsprechende Distanz, aber wir durften Schränke öffnen, Sachen, dürfen wir das mitnehmen, dürfen wir das, ja, das dürfen sie mitnehmen oder lassen sie das noch einen Moment da und so weiter. Also es gab da eine ganz große Offenheit, weil sie zu diesem Moment auch schon überlegt hat, in einen Seniorenstift umzuziehen, was sich dann verzögert hat und so weiter. Aber die Villa gibt es noch, da lebt jetzt ihr Sohn drin. Und wir haben einen 7,5 Tonner LKW beladen in mehreren Tagen und haben diese Dinge denn nach Frankfurt gebracht.
Wie kann ich mir dann die Aufnahme in unser Archiv vorstellen? Was sind so die Schritte, die ihr dann nach und nach gegangen seid, um alles zu archivieren und so aufzubereiten, dass es verfügbar ist für ein interessiertes wissenschaftliches Publikum?
Ja. Ankommen, auspacken, hinstellen, sortieren. Und dann hatten wir für mehrere Monate eine Schweizer Praktikantin, die Audrey. Audrey hat dadurch, dass sie erstens mehrsprachig war, also Italienisch, Französisch und Deutsch gesprochen hat, konnte sie auch den ganzen Bestand sichten. Und was noch viel, viel wichtiger ist, sie kannte auch die ganzen Namen, die Lilo während ihrer Karriere begegnet sind. Also sie konnte auch bestimmte Querverbindungen ziehen. Und Audrey hat über mehrere Monate ein Findbuch erstellt. Und über dieses Findbuch sind jetzt alle Objekte, Objekte, Dokumente und Ordner erschlossen und zugänglich, dass man als externer Nutzer, externe Nutzerin bestimmte Dinge rausziehen kann, wenn man beispielsweise zu 1, 2, 3, wie vor 2 Jahren passiert, ein entsprechendes Forschungsvorhaben hat.
Dann würde ich sagen, wir schauen mal hier in die Regale. Wir sind ja gerade in einem Archivraum, in dem eben auch die Sammlung Lieselotte Pulver untergebracht ist. Dann lass uns doch einfach mal hier um die Ecke schauen. Ja. Wir gehen mal an das Regal.
Ja, das sind hier große zu verschiebende Regale. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Regalmeter das sind, aber ich schätze mal, es sind 20, 25 Regalmeter, voll bestückt mit Archivboxen, säurefreie Archivboxen, aber auch Folianten, habe ich schon gesagt, oder Klatten, die von Lieselotte Pulver eigenhändig für Scrapbooks angelegt wurden, also Ausschnitte aus Zeitungen. Wenn es einen Bericht über Lieselotte Pulver gegeben hat, hat sie ihn ausgeschnitten und in diese sogenannten Scrapbooks oder Pressemappen, kann man sagen, eingeklebt. Die sind chronologisch geordnet, haben teilweise die Titel der jeweiligen Produktionen oder Filme, aber auch so Sammelmappen, wo sie ein ganzes Jahr oder 2 Jahre oder das Stichwort Cannes, wo sie bei den Filmfestspielen in Cannes war oder Hollywood als Stichworte vermerkt hat.
Vielleicht greifst du mal einfach eins raus und blätterst mal so ein bisschen rein.
Ja, das ist jetzt in Gelb, steht Felix Krull drauf. Da ist beispielsweise als erstes das Foto mit Horst Buchholz als Felix Krull und ihr abgebildet aus der damaligen Neuen Illustrierten vom 16. März 1957. Und wenn ich das jetzt weiterblätter, dann ist wirklich aus allen deutschsprachigen Zeitungen, die darüber berichtet haben, die entsprechenden Kritiken und ja, dokumentiert, was die Rezeptionsgeschichte dieses Films ist.
Also man muss wirklich auch sagen, dass es nicht nur sehr sorgfältig gemacht, sondern auch wirklich mit einem Sinn für Ästhetik, also wirklich auch den Titel der Zeitung mit ausgeschnitten und eingeklebt. Das wurde auch irgendwie mit Liebe gemacht.
Absolut, ja, und mit gestalterischem Talent, würde ich so sagen, in der Ästhetik der 50er, 60er Jahre, ja, gut.
Ja, ja. Klar. Dann stehen wir hier vor einem sehr großen Regal. Sind das auch Presseartikel?
Das sind auch Presseartikel, hauptsächlich zu den Theaterarbeiten. Aber hier unten ist noch ein kleiner Schatz. Hier sind große Alben gefüllt mit Fotos. Also Fotos, nicht diese Einweg-Werbematerial-Fotos, sondern Originalabzüge, wirklich in DIN A4, die Pressesätze für die Kinos beinhalten, aber auch teilweise semi-private Sachen, aber Aufnahmen, die Werk- oder Arbeitsfotos sind von den Dreharbeiten.
Was ich hier in diesen grauen Pappkisten sehe, die du schon erwähnt hast, ist zum einen Drehbücher, das Stichwort Drehbücher kann ich hier ganz häufig lesen, aber auch Fanpost.
Ja. Sie bekommt immer noch Fanpost, aber wir haben sozusagen jetzt es abgeschlossen. Also was jetzt noch kommt, das bleibt bei ihr. Und du hast gesagt, Drehbücher, das ist auch ein Schatz, weil es gibt natürlich die Möglichkeit zu erfahren, wie hat die Schauspielerin Lieselotte Pulver gearbeitet, wie ist sie an eine Rolle herangegangen. Und da gibt es einen Karton, den ich als Beispiel mal rausholen möchte. Wunderbares Beispiel dafür, wie Lieselotte Pulver gearbeitet hat. Denn sie hat nach dem Drehbuchstudium eine sogenannte Kurve angelegt, also eine emotionale Kurve, wie die Entwicklung der Person, die sie spielt, sich emotional entwickelt. Sie verliebt sich, sie wird enttäuscht, sie wird traurig und so weiter. Und das zeichnet sie in jedes Drehbuch ein, meistens hinten. Und ich öffne mal eines dieser Drehbücher, das ist jetzt Gustav Adolfs Page, Kunstleder gebunden, ein Drehbuch, eingeklebt, Szenenfoto, sie als Musketier verkleidet mit Stiefel, Hose, mit einem Säbel und entsprechendem Schnurrbart auch aufgeklebt. Und dann ganz speziell, was typisch ist für ein Drehbuch, das wirklich am Drehort, also als Arbeitsdrehbuch benutzt wird, ist rechts oben ist die Ecke der jeweiligen Seite abgerissen. Das bedeutet, diese Szene ist abgedreht. Und dann kommt eine dieser Kurven, verliebt. Also es ist ein Herz gezeichnet, es ist schwer zu beschreiben. Ich könnte jetzt aus einem Buch, das erschienen ist zu ihrem 90. Geburtstag.
Sehr gerne, lies das mal vor.
Am Anfang jeder Rolle stand für mich die Kurve. So nenne ich die Skizzen, die sich in jedem meiner Drehbücher, oft ganz am Ende in einer Papiertasche verborgen, befinden. Diese Zeichnungen sind kein Geheimnis, aber öffentlich gezeigt habe ich sie bislang noch nicht. Von den frühen Jahren an, wie am Beispiel von Kohlhiesels Töchter, zu sehen, bis zu meinem letzten Film, Das Supervibe, im Jahr 1996, habe ich diese Kurven für meine Rollen erstellt. Immer mit unterschiedlichen Farben, grün, blau, rot, mit Blitzen und Herzen. Ausschlägen nach oben und nach unten oder geraden Linien. Die Kurve zeigte auf, wie sich meine Rolle im Laufe des Films entwickelte. Wann kam ein Höhepunkt und wann plätscherte die Handlung? Ein Blitz bedeutete, an dieser Stelle im Film verliebte ich mich. Bei gekringelten Linien kam es zu Szenen mit Verwicklungen und Krisen. Am Ende stand da natürlich meistens ein rotes Herz. Happy End. Ich kürze das jetzt ab. Da beschreibt sie, wie diese emotionale Kurve, wie dieses wirklich Sezieren der einzelnen Rolle ihr eine Aufgabe war, dann hat sie aber auch, und jetzt kommen wir auch nochmal zurück, nicht nur auf die selbstbewusste Frau, die in ihren Rollen sie repräsentierte, sondern auch in ihrem tatsächlichen Leben, dass sie auch immer wieder versucht hat, auch Einfluss zu nehmen auf ihre Kostüme, auf wie die Namen geschrieben werden auf dem Plakat. Das findet sich oftmals in Korrespondenz mit den Regisseuren. Wie gesagt, das war ein sehr enges, freundschaftliches Verhältnis zu Kurt Hoffmann, dem Regisseur. Und dass sie auch immer eingewirkt hat, auch bei Vertragsverhandlungen, dass sie eine entsprechende Wertigkeit bekommen hat.
Wenn wir die Regalreihe jetzt mal bis ganz ans Ende laufen, dann sehe ich hier noch ein besonderes Objekt. Was verbirgt sich denn hier unter dem Papier?
Das ist aber ein ganz für Sie sehr, sehr wichtiges Requisit war es auch im Film, aber auch privat. Das ist ein Damensattel. Der Originalsattel, der auch in verschiedenen Filmen, wir haben eben Gustav Adolfs Page gesehen oder in Wirtshaus im Spessart eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich habe hier jetzt die meiste Zeit erzählt von Objekten, die sie selbst zusammengestellt hat, Dinge, die ihre Karriere dokumentieren. Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe, das haben wir jetzt ein bisschen ausgelassen, diese Fanpost, also Verehrungen, dass Fans sie gezeichnet haben, ihr Bilder geschickt haben, Porträts von ihr. Das ist aber eine Sache, die sehr häufig bei Schauspielerinnen und Schauspielern vorkommt. Das ist nicht diese Besonderheit des Dokumentierens von Karriere. Ja, das gibt es natürlich auch. Das hat sie aufgehoben. Auch gibt es noch Unmengen von sogenannten Starpostkarten. Das gibt es auch noch eine ganze Menge.
Mhm. Ja. Ja, dann vielen Dank für einen kleinen Einblick in ein sehr umfangreiches Archiv. Und deine Ausführungen haben ja auch wieder mal ganz schön gezeigt, dass ja die Archivarbeit eben auch, also über den professionellen Umgang mit dem Material hinaus, natürlich auch ganz viel Beziehungsarbeit ist. Also wie wichtig es ist, auch gute Beziehungen zu Menschen zu pflegen, um natürlich auch einfach Vertrauen zu schaffen.
Das Stichwort ist Vertrauen, weil du gibst ja dein professionelles Leben ab.
Ja, dann vielen Dank, dass du uns diesen besonderen Fall vorgestellt hast. Und dann bleibt uns wahrscheinlich nur zum Abschluss noch Glückwünsche an Lieselotte Pulver.
Happy, happy, happy Birthday, ja.